Vielen Dank für diese Lieder, Matthias, dass du uns hineingenommen hast in den Herzschlag Gottes, worum es geht, um die beste Botschaft der Welt, das, was wir Evangelium nennen, die gute Nachricht. Und ich lese uns den Predigttext für diesen Gottesdienst, wo es auch um die Aussendung von Albert und Deborah nach Argentinien geht, aber wo es vor allem darum geht, was ist so unser Herzschlag und was ist auch dein Herzschlag und der Herzschlag der Gemeinde. Und Paulus schreibt an Timotheus, und ich lese aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 8. Nun rufe ich zuerst dazu auf, dass intensive Gebet, Bittgebete, Fürbitte und Danksagen zu Gott gebracht werden, und zwar für alle Menschen, für Könige und alle, die Regierungsverantwortung haben, sodass wir unser Leben ungestört und im Frieden führen können, gottesfürchtig und ehrbar, das ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Sein Wille ist es, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn nur ein einziger ist Gott, und es gibt auch nur einen einzigen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, er, der selbst ein Mensch war, der Messias Jesus. Er hat sich selbst als Lösegeld für alle gegeben und hat damit das einzigartige Zeugnis in unserer Zeit aufgerichtet. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Botschafter. Ich sage hiermit die Wahrheit, ich lüge nicht, ich bin ein Lehrer der Völker im Vertrauen auf Gott und in der Wahrheit. Es ist mein Wunsch, dass die Männer an allen Orten im Gebet ihre gottgeweihten Hände aufheben und sich dabei von Zorn und Zweifel reinigen. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass du lebendig bist und dein Wort lebendig ist. Und ich bitte dich, dass du nur alles Stören hinwegnimmst, dass du unsere Herzen und offen machst für dein Reden und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Wozu ist Gemeinde da? Wozu ist Gemeinde da? Warum feiern wir Gottesdienst? Warum sind wir heute hier zusammengekommen? Paulus, der Apostel Paulus, ist begeistert von Jesus. Das, was wir eben in dem Lied gesungen haben, dass er Jesus Christus erkannt hat als den Messias. Christus ist das griechische Wort für das hebräische Wort Messias. Und das hebräische Wort Messias bedeutet übersetzt, was heißt es übersetzt, wisst ihr das? Was heißt Messias übersetzt? Jetzt der Albert, der Gesalbte. Und wenn ein Jude wie Paulus dieses Wort in den Mund nimmt, der Gesalbte, dann denkt er immer, der gesalbte König. Und diesem Jesus ist er begegnet. Er, der die Gemeinde Jesu aufs Schärfste verfolgt hat. Und er erlebt eine Umkehr. Und Jesus gibt ihm den Auftrag, sowohl zu dem Volk der Juden, also zu seinem eigenen Volk, als auch zu den Heiden, also den nichtjüdischen Völkern, die beste Botschaft der Welt bekannt zu machen, nämlich dass Jesus an seiner Stelle die Strafe auf ihn genommen hat, die er, Paulus, verdient hätte. Das ist die gute Nachricht. Und wir haben eben gerade in den Liedern davon gesungen. Und Paulus ist davon begeistert, angetan und von dieser Liebe gepackt. Und mit dieser Leidenschaft verfolgt er ein Ziel. Das, was er selber erlebt hat, muss zu den Menschen. Und deswegen schreibt er Briefe. Den Römerbrief. Den hat er nicht geschrieben, damit er die Theologen 2000 Jahre lang beschäftigen muss. Paulus hat den Römerbrief geschrieben, und das lesen wir am Ende des Briefes, um die Gemeinde in Rom und die Hausgemeinden, die es gab, für seinen Missionsdienst zu gewinnen. Er möchte die Gemeinden in Rom, dass sie ihn begleiten und unterstützen, damit er nach Spanien die gute Nachricht von Jesus weitergeben kann. Das ist das Ziel, weswegen er den Römerbrief geschrieben hat. Den Philipperbrief hat er geschrieben aus dem Gefängnis heraus, und er schreibt in diesem Brief an die Gemeinde in Philippi, die er selber ins Leben gerufen hat: Ihr habt mit mir an der Gemeinschaft des Evangeliums. Ihr habt Anteil daran, dass ich diesen Dienst tun kann. Er erwähnte sogar, dass diese Gemeinde in Philippi in vielerlei Hinsicht unterstützt hat, vor allem im Gebet und auch mit finanziellen Gaben. Und Paulus möchte nur eins, und das wird in seinen Briefen immer wieder deutlich. Er möchte, dass die Gemeinden, an die er schreibt, in dieser ersten Liebe stehen zu Jesus Christus. Und da, wo sie drohen abzudriften oder wo diese Gefahr besteht, dass dieses Feuer ausgeht und verlöscht, möchte er, dass dieses Feuer wieder neu entfacht wird. Und deswegen schreibt er an Timotheus einen Brief und gibt Timotheus Anweisung für ihn als Gemeindeverantwortlichen, aber auch damit für die Gemeinden, dass sie sich ausrichten auf das, was ihr Auftrag ist. Emil Brunner, ein Schweizer Theologe, hat das einmal so zusammengefasst in einem Satz, der für mich als ich ins Theologiestudium begonnen hat, das war für mich ein Vers, der mich bis heute prägt. Und es ist, denke ich, der entscheidende Satz, der alle Gemeinden weltweit prägen sollte. Und da, wo sie von diesem Gedanken abweichen, braucht es wieder Neuorientierung. Emil Brunner hat gesagt: Kirche lebt von der Mission wie das Feuer vom Brennen. Und mit Kirche meinte er nicht die Institution Kirche, sondern das Wort Kirche kommt von dem griechischen Wort Kyrieke, und das heißt zum Herrn gehörend. Und alle, die Christus angehören, die ihm glauben, haben nur ein Ziel und Auftrag, lebendig zu sein und dafür zu sorgen, dass noch mehr dazukommen. Mission. Die Kirche lebt von der Mission wie das Feuer vom Brennen. Und Paulus weiß das. Und deswegen gibt er nun Anweisungen. Und wir haben es eben in diesem Text gehört, dass er schreibt: Zuerst rufe ich auf zu intensiven Bitten, Bittgebeten, intensives Gebet, Fürbitten und Danksagung für alle Gemeindemitglieder. Nein, nicht für alle Gemeindemitglieder, für alle Menschen. Für alle Menschen. Gemeinde dreht sich nicht um sich. Gemeinde hat einen Auftrag. Und diesen Auftrag, den möchte jetzt Paulus schärfen. Und der Auftrag richtet sich auf alle Menschen. Wen nennt Paulus als erstes? Die Regierung. Die Könige, die Obrigkeit. Da stehen Gemeinden in der Gefahr, das zu vergessen, dass sie für ihre Regierung beten. Ich weiß nicht, wie das in Argentinien ist, ob in eurer Gemeinde im Sonntag für die Regierung gebetet wird. Ich weiß nicht, wie es bei euch hier in Wena ist. Ich darf ja auch bei der Evangelischen Allianz tätig sein im Arbeitskreis Gebet, und ich beobachte eins, dass die Christen in Deutschland viel über die Politiker meckern, aber wenig für sie beten. In den Gottesdiensten vermisse ich das Gebet für die Regierung. Wir durften 8 Jahre lang ja in der Türkei sein. Unser türkischer Pastor hat das umgesetzt, was Paulus hier Timotheus geschrieben hat. Unser türkischer Pastor hat jeden Sonntag für Präsident Erdogan gebetet. Jeden Sonntag. Und der Präsident Erdogan ist nicht unbedingt ein Freund der christlichen Gemeinde. Im Gegenteil, er möchte eigentlich die Türkei frei haben von Christen. Aber der türkische Pastor hat das ernst genommen. Und was würde in Deutschland passieren, wenn in den Gemeinden jeden Sonntag für unsere Regierung gebetet werden würde? In der Ukraine hat das Parlament letztes Jahr einen nationalen Gebetstag ausgerufen. Einen nationalen Gebetstag, nicht von den Gemeinden ausgerufen, vom Parlament. Und ich frage mich, was müsste in Deutschland passieren, dass der Deutsche Bundestag einen nationalen Gebetstag ausruft? Die Gemeinden waren dieses Jahr vereint in der Ukraine. Und da sind große Aufbrüche in der Ukraine. Gemeindegründung mitten im Gebiet, was umkämpft ist. Durfte vor 2 Wochen bei einem Gebetstreffen online teilnehmen, wo ein ukrainischer Pastor berichtet hat, der immer wieder in dem Kriegsgebiet ist und der davon berichtet, dass die Gemeinden sich treffen, dass Gemeinden wachsen. Und dass das Gebet in und angesichts der Not nochmal einen neuen Stellenwert bekommt. Und von dieser Not spricht auch Paulus. Er spricht nämlich von der größten Not, dass Menschen ohne Christus verloren sind. Wir haben es vorhin im Wochenspruch gehört. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist, um ein Lösegeld zu geben für viele Menschen, um Menschen herauszuretten aus der Macht des Todes. Das ist die gute Nachricht. Und Paulus unterstreicht es hier nochmal, Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen. Da sind die Völker auch eingeschlossen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Auch dein Nachbar, der heute nicht im Gottesdienst ist, braucht Jesus. Und Paulus möchte, dass wir für ihn beten, dass wir für diese Menschen beten. Und wenn Paulus das Gebet hier so unterstreicht, vor allem die Fürbitte, dann macht er damit deutlich, was ich eben schon sagte, Gemeinde dreht sich nicht um sich selber. Wir stehen immer in der Gefahr, dass es um uns geht. Dass wir meinten, es ginge um uns. Es geht um die, die Jesus noch nicht kennen. Dass wir sie in den Blick nehmen. Und deswegen feiern wir auch Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst nicht, damit die Christen eine nette Unterhaltungsstunde haben. Wir feiern Gottesdienst, damit unser Blick ausgerichtet wird auf unseren Herrn, auf Jesus Christus. Und wenn wir auf Jesus Christus blicken, dann erkennen wir, was für eine Liebe Jesus zu uns Menschen hat. Dass er nämlich sein Leben für uns gegeben hat. Und im Blick auf ihn wird der Blick zu den Menschen gerichtet, die ihn noch nicht kennen, die Jesus brauchen. Und deswegen Mission. Kirche lebt von der Mission wie das Feuer vom Brennen. Und deswegen braucht es Menschen, die hinausgehen. So wie Albert und Deborah, die von eurer Gemeinde ausgesandt sind nach Argentinien. Die dort andere unterweisen in guter Lehre, damit sie wiederum selber tätig werden als Gemeinden, damit auch dort dieses Feuer entfacht wird. Wenn es zu dem Gebet und der Fürbitte kommt, ich habe es ja schon angedeutet, so beobachte ich in Deutschland eine große Not. Dass oft in den Gottesdiensten nicht mehr an die Menschen gedacht wird, die sich nicht im Gottesdienst befinden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die wir Theologie studiert haben, zumindest einen Großteil, ich weiß nicht, wie es bei dir, Ulf, war, bei Albert habe ich gefragt, viele von uns haben keinen Unterricht gehabt in Gebet. Eigentlich müsste bei jedem Theologiestudenten in jeder Woche Unterrichtseinheit Gebet draufstehen. Die ersten Apostel haben Jesus gefragt, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Die Apostel haben irgendwann, als sie so beschäftigt waren mit Verwaltungsaufgaben, die Witwen und Waisen zu versorgen, da haben sie gesagt, wir müssen uns wieder konzentrieren auf die Wortverkündigung und auf das Gebet. Gebet ist das, was Paulus und auch Jesus an erste Stelle setzen. Für alle. Fürbitte ist für alle da. Und zwar, dass wir alle diesen Auftrag wahrnehmen, für andere Menschen zu beten und dass wir eben für andere auch beten. Dieses Defizit, diesen Mangel an Fürbitte, an Mangel an Gebet für andere Menschen hat Dietrich Bonhoeffer erkannt. Er hat damals während des Dritten Reiches ein Predigerseminar ins Leben gerufen, wo er den angehenden Theologen sie unterwiesen hat, vor allem auch im Gebet. Und er schreibt das in einem seiner Werke »Gemeinsames Leben«, dass er auf der einen Seite sagt, wir beten ja für uns und das ist auch gut, wir haben Acht auf unsere Seele. Und dann schreibt Bonhoeffer Folgendes. Dann aber liegt vor uns das weite Gebet der Fürbitte. Hier weitet sich der Blick. Er sieht nahe und ferne Menschen und Dinge, um sie der Gnade Gottes zu befehlen. Keiner, der uns um unsere Fürbitte gebeten hat, darf fehlen. Dazu kommen alle die, die uns persönlich oder beruflich besonders anbefohlen sind. Und das sind viele. Schließlich weiß jeder von Menschen, denen sonst wohl kaum einer diesen Dienst tun. Nicht vergessen wollen wir, Gott für die zu danken, die uns durch ihre Fürbitte helfen und stärken. Soweit Bonhoeffer. Dass in unseren Gemeinden wieder neu die Fürbitte, das Gebet für andere einen Stellenwert bekommt, darauf haben wir Acht zu geben. Und das ist Paulus ein Herzensanliegen. Und deswegen schreibt er das Timotheus. Und dass wir auch in Deutschland das wieder neu lernen. Ich freue mich über viele Gebetsbewegungen, die in Deutschland entstanden sind, dass sich zum Beispiel Moms in Prayer, dass sich Mütter zum Gebet treffen für ihre Kinder und für die Schulen. Es gibt Frauengebetsbewegung, Männergebetsmissionsbewegung. Es gibt Gebet für die Regierung. Aber das geschieht alles außerhalb des Gottesdienstes. Aber da hat die Fürbitte vor allem ihren Raum. Gott möchte, dass da, wo die gesamte Gemeinde zusammenkommt, dass sie in Leidenschaft für die Menschen, mit Blick auf ihren Herrn, diese Menschen vor Gott bringt. Wir können davon den Geschwistern aus anderen Ländern viel lernen. Und ich bin da selber auch noch ein Lernender. Ich hatte es vorhin angedeutet gehabt, dass mittlerweile Missionare aus anderen Ländern hier nach Deutschland kommen. In vielen Teilen Südamerikas, Afrikas, Asiens wird diese geistliche Not in Deutschland, in Europa wahrgenommen. In manchen Regionen in Deutschland sagen wir, da haben die Menschen vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Wir waren vor 2 Jahren als Familie in Chile. Unser Schwiegersohn kommt dort her. Und wir waren da in einer Gemeinde und der Pastor erzählt uns, 2-mal in der Woche trifft sich die Gemeinde zum Gebet für Deutschland. Geschwister in Südamerika treffen sich zum Gebet für Deutschland. Ihr, Albert und Deborah, arbeitet, unterrichtet angehende Pastoren, Missionare, die wiederum in ihre Gemeinden das hineintragen, das Mission, der Auftrag der Gemeinde ist. Und auch ihr hier in Vena solltet euch bewusst sein, wir sind weltweit tätig, unter anderem, dass ihr Kohns ausgesandt habt, dass ihr auch dort in Argentinien tätig seid. Aber dass ihr das Gebet und die Begleitung der Missionare nicht vergesst. Warum? Weil das auf der einen Seite die Einheit stärkt und auf der anderen Seite die Missionare, wo sie auch tätig sind, wissen, meine Gemeinde steht hinter mir. Wir sind, meine Frau und ich, wir sind damals als Familie von der Baptistengemeinde in Tübingen ausgesandt worden. Und bei uns in der Gemeinde war es so üblich, immer wenn Abendmahl am ersten Sonntag im Monat gefeiert wurde, dann wurde für die ausgesandten Missionare gebetet. Und am ersten Sonntag im Monat, als ich in Ankara war und die Zeit war nicht leicht, ich wusste, jetzt kommt meine Gemeinde, versammelt sich zum Gottesdienst und sie beten für uns. Das hat mich gestärkt. Wenn du weißt, dass andere Menschen für dich beten und Bonhoeffer erwähnt das, dann dürfen wir Gott dafür Danke sagen. Und ich möchte euch ermutigen, auch die Briefe, die Paulus geschrieben hat, mal so am Stück zu lesen. Und dann finden wir lange Grußlisten, wo er Menschen grüßt, gerade im Römerbrief lesen wir das, wo wir denken, woher kannte Paulus die ganzen Namen und wie hat er die alle behalten? Ich vermute, er hat das getan, was auch meine Tante getan hat. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Ich habe 45 Cousins und Cousinen mit entsprechendem Nachwuchs. Und meine Tante hatten wir Besuch gehabt. Wir hatten sie eine Zeit lang nicht gesehen. Und dann fragte ich sie, Tante Margarete, sie fragte nach unseren Kindern und fragte, wie es ihnen geht. Und ich sagte, woher kennst du all die Namen unserer Kinder? Dann sagte sie ja, ich bete ja für euch alle. Die hat die gesamte Verwandtschaft jeden Tag durchgebetet. Und das hat auch Paulus getan. Wir lesen das in seinem Brief, im Philipperbrief, dass er sagt, ich denke und danke täglich meinem Gott für euch. Menschen, die unsere Fürbitte brauchen, wer ist das? Von welchem Menschen wünschtest du dir, den du kennst, dass er heute hier im Gottesdienst wäre? Und dann möchte ich dich ermutigen, fang an, für diesen Menschen zu beten. Und wie sieht es aus bei euch als Gemeinde? Ich habe jetzt so eine Challenge, so eine Herausforderung für euch. Aber das ist nicht eine Herausforderung, die ich euch weitergebe, sondern die uns die kenianischen Geschwister weitergeben. Wir haben Kontakt zu einer Gemeinde, zu der Nairobi Chapel, und die hat eine Partnerschaft auch mit einer Gemeinde im Frankfurter Raum, und die kam mit einer Delegation nach Deutschland. Und die haben gesagt, wir als Gemeinde, Gott hat uns ja den Auftrag gegeben, den Aposteln und damit der Gemeinde, geht von Jerusalem, Judäa bis an die Enden der Erde. Und sie sagten, Jerusalem, das ist der Ort, wo wir wohnen, wo wir leben. Und da versuchen wir Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Und dann gibt es Samaria, das sind Menschen, die sind uns kulturell ein bisschen ähnlich nahestehend, leben in unserem Einflussbereich, auch sie versuchen wir zu erreichen. Zum Beispiel die vielen Flüchtlinge, die aus Somalia und anderen Ländern in Nairobi leben. Und dann sagten sie, und die weite Welt, das bedeutet für uns als Gemeinde, dass wir ein Volk in Anführungsstrichen adoptiert haben, das noch nie die gute Nachricht von Jesus gehört hat. Und für diese Gemeinde beten wir jeden Sonntag im Gottesdienst. Und dann stellten sie die Frage an diese Gemeinde in Frankfurt, und was macht eigentlich ihr? Was würde hier in Vena passieren mit eurer Gemeinde und vielleicht auch in eurer Gemeinde in Argentinien? Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das ja auch in Argentinien. Wenn eure Gemeinde, die Gemeindeleitung überlegt sich, okay, gibt es eine Volksgruppe, die noch nie von Jesus gehört hat? Und da gibt es viele, da kann man sich informieren im Internet oder bei Missionswerken, die geben die Information gerne raus. Und dann sagt ihr, okay, für diese Volksgruppe fangen wir an zu beten. Und nach 4 Sonntagen und auch nach 6 Sonntagen sagt jemand, na, jetzt brauchen wir mal ein paar Informationen von diesem Volk. Wie leben die denn eigentlich? Gibt es da irgendwelche Nachrichten? Und vielleicht sagt jemand nach 4 Monaten, oh, ich muss in das Land beruflich fliegen, wo diese Volksgruppe ist, vielleicht mache ich mal einen Abstecher und versuche, die mal aufzusuchen. Und vielleicht würde nach einigen Jahren hier aus der Gemeinde jemand aufstehen und sagen, der Herr hat mich gerufen, zu diesem Volk zu gehen. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die mich bis heute tief bewegt, und Gamil ist derjenige und seine Frau Doa, die mit der DMG tätig sind vor vielen Jahren oder seit etlichen Jahren. Und ich habe Gamil in den letzten Jahren immer wieder begleiten dürfen. Und er hat mir erzählt von seiner Lebensgeschichte. Und ich möchte sie euch erzählen als Ermutigung. Und dran zu bleiben in der Fürbitte für andere Menschen. Gamil ist ein Geschäftsmann in Alexandria in Ägypten. Und als junger Mann ist er Christ geworden. Er hat Jesus kennengelernt und er lebt mit Jesus, hat Kontakt mit der Gemeinde. Aber erst 2008 nimmt er in Ägypten an einer Missionskonferenz teil und er sagte, ich hörte das erste Mal auf dieser Missionskonferenz, dass es Menschen gibt, die noch nie von Jesus gehört haben. Wusstest du das? Dass es Menschen gibt, die noch nie von Jesus gehört haben? Gamil hört das zum ersten Mal und er hört von dem Volk der Nubern im Sudan. Da gibt es zwei Gruppen, die Nubier und die Nuber, die auf den Bergen liegen. Und zu denen ist er hingezogen und er hatte zu der Zeit eine Firma mit über 30 Angestellten und hat dann immer wieder sich 2 Monate Zeit genommen und ist dorthin gegangen und hat dort evangelisiert. Und Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann brach ein Konflikt aus zwischen innerhalb des Sudans und das Land wurde geteilt, Nord- und Südsudan. Nach diesem schrecklichen Krieg, der da einherging und der Südsudan ist der Teil, der am ärmsten ist, das ärmste Land der Erde. Und Gamil auf seinen Evangelisationsdiensten bekommt Kontakt zu 2 Menschen aus einem Volksstamm der Luos. Und die erzählen ihm und sagen, du musst auch zu unseren Dörfern kommen und musst da von Jesus erzählen. Und Gamil macht sich auf, um dorthin zu ziehen. Und sie gehen von Dorf zu Dorf und erzählen die gute Nachricht von Jesus. Er auf Arabisch, das wurde dann übersetzt in die Stammessprache. Sie haben einen Jesus-Film gezeigt. Und die Reaktion der Menschen war die, die sagten, wenn wir an deinen Gott glauben sollten, dann würden unsere Götter unsere Kinder töten. Und deswegen haben sie die Botschaft abgelehnt. Und Gamil erzählte mir dann, und dann stand vor ihm eine Frau. Die trug ein Kind, 5 Monate alt, und dieses Kind war am Verhungern. Und dann erzählte diese Frau Gamil, dass sie 10 Kinder zur Welt gebracht hat, aber dass sie nie stillen konnte. Sie kann nicht stillen. Und immer, wenn es Hungersnot gab und die Ziegen und Kühe keine Milch gaben, sind ihre Kinder verhungert. Und weil wieder Hungersnot war, war auch dieses Kind am Verhungern. Und sie stellte die Frage an Gamil, kann dein Kind auch machen, dass mein Kind lebt? Das war die Not der Frau. Das war die unmittelbare Not, die diese Frau betraf. Und die Antwort von Gamil, mein Gott kann alles. Mein Gott kann alles. Gamil ist einer, der betet unerlässlich. Und er hat mir immer wieder gesagt, ihr Deutschen, ihr habt wieder neu zu lernen, zu fasten, um auch mit dieser Leidenschaft, was euch wirklich ein Anliegen ist, dem auch Ausdruck zu verleihen. Und er hat viel für dieses Volk gebetet. Auf dem Weg dorthin schon hat man versucht, ihn oftmals umzubringen. Mein Gott kann alles. Das ist das, was Gamil erlebt hat. Das ist auch das, was Paulus erlebt hat. Mein Gott kann alles. Jesus ist auferstanden von den Toten. Halleluja. Mein Gott kann alles. Und Gamil sagte mir, im Stillen dachte er sich, in einer Woche komme ich wieder in diesen Ort, und bringe der Frau Milchpulver. Und nach einer Woche kam er wieder. Und jetzt war das ganze Dorf versammelt, um ihn zu hören. Und in der ersten Reihe saß die Mutter mit ihrem Kind und stillte ihr Kind. Durch dieses Erlebnis hat Gott die Tür geöffnet zu diesem Volksstamm. Gamil hat seine Frau im Südsudan kennengelernt. Sie kommt aus Israel, studierte Psychologin, hat einen Ruf gehabt für die Waisenkinder im Südsudan. Kommt aus dem arabisch sprechenden Teil. Sie haben sich dort kennen und lieben gelernt, haben dann geheiratet. Und 2016 brach wieder ein Bürgerkrieg aus, Konflikte, und sie mussten das Land verlassen. Und wo wärst du hingegangen? Sie wollten nach Ägypten, und Ägypten sagte, ihr kommt hier nicht rein. Du hast eine israelische Frau. Israel sagte, 4 Wochen darfst du im Land bleiben, aber dann musst du das Land verlassen, weil du Ägypter bist. Und so sind sie als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Arbeiten unter der arabisch sprechenden Bevölkerung, aber sie haben ihr Herz für die Südsudanesen, für dieses Volk der Luo, sind jetzt mit der DMG in Verbindung und Kontakt, sind über die DMG mit ausgesandt in Südsudan, können immer wieder 1-2 Monate dort Gemeinden stärken. Unter dem Volk der Luos ist lebendige Gemeinde entstanden, die mittlerweile zu anderen Volksstämmen im Südsudan die gute Nachricht weitergeben. Und Gamil erzählte mir letztens, als wir uns begegnet sind, sagte, jetzt habe ich auch die Deutschen lieb gewonnen. Die Deutschen sind immer so direkt. Bei den Arabern, da muss man immer so um den heißen Brei herumreden. Aber bei den Deutschen, da kann ich ganz direkt sie ansprechen. Und die erste Frage, die Gamil dir wahrscheinlich stellen wird, wenn er mit dir ins Gespräch kommen würde, wäre die: Weißt du, ob du in den Himmel kommst? Und das ist der Einstieg für ihn ins Gespräch mit Deutschen. Und Gamil erlebt in Deutschland, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Wie sie erkennen, dass sie einen Retter brauchen. Kirche lebt von der Mission wie das Feuer vom Brennen. Gemeinde Jesu ist dazu da, um die beste Botschaft der Welt in die Welt zu tragen. Ihr habt Anteil daran, indem ihr sendet, aber indem ihr selber das mit aufs Herz nehmt, für Menschen zu beten, die noch nie von Jesus Christus gehört haben. Darum feiern wir auch Gottesdienst, dass wir diesen Blick bekommen wieder für die neue Woche, dass wir gesandt sind in die Welt, jeder an seinen Platz, um dort die beste Botschaft bekannt zu machen. Jesus lebt, er ist auferstanden. Amen.